Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Grundlage für diese Predigt noch einmal zwei Verse aus diesem Psalm 147, die Verse 3 und 4. Er heilt die gebrochenen Herzen und verbindet offene Wunden. Er setzt die Zahl der Sterne fest und gibt ihnen allen einen Namen. Weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem hohen Himmelszelt? Gott, der Herr, hat sie gezählt. Und unzählige Male haben meine Frau und ich unseren Kindern und teilweise auch unseren Enkeltöchtern dieses Lied beim Schlafengehen gesungen. Kennt auch dich und hat dich lieb. Dieses Wissen ist besser als jedes Schlafmittel. Zumindest bei Kindern wirkt es. Ich bin an dieses Lied erinnert worden, als ich im Urlaub ein Buch gelesen habe mit dem Titel Sprung am Trapez, Untertitel Auf der Suche nach einer tragfähigen Gottesbeziehung. Der Autor Wolfgang Vorländer, ein deutscher Pfarrer, er erwähnt in einem Abschnitt dieses Buches auch genau dieses Lied, Weißt du, wie viele Sternlein stehen, und tatsächlich, er hat es auch seinen Kindern vorgesungen. In diesem Buch wendet er sich aber an Menschen, die mit Zweifeln ringen, mit Verunsicherung. Menschen, die sich von Gott im Stich gelassen fühlen. Kennt auch dich und hab dich lieb? Soll ich? Kann ich davon wirklich ausgehen? Der Autor thematisiert in diesem Buch ganz fundamentale Glaubenskrisen. So lauten Kapitelüberschriften etwa Am Rande des Abgrunds oder Gott als Ungeheuer. Was Kindern ein Gefühl der Geborgenheit geben kann, das kann ja bei erwachsenen, denkbereiten Menschen eine fundamentale Krise auslösen. Und das Gefühl, eher verloren zu sein, ungeboren zu sein. Was für Kinder noch Sternlein am hohen Himmelszelt sind, das sind für uns Erwachsene, naturwissenschaftlich gebildet, wie wir sind, sind das ja Galaxien, Milchstraßen, Sonnensysteme, Myriaden von Sternen. Noch dazu gigantische Entfernungen, schier endlose Räume, entstanden vor x Millionen Jahren. Ja, das kann uns zum Staunen bringen. So in einer lauen Sommernacht, von denen wir ja in der letzten Zeit genügend gehabt haben, da ist es erst einmal dann angenehm geworden in der Nacht. Aber da den Sternenhimmel zu betrachten, das kann schon erhabene Gefühle in uns auslösen. Aber es kann uns auch deprimieren, weil es sich unserer Vorstellungskraft entzieht. Weil es uns unsere Bedeutungslosigkeit, unsere Winzigkeit vor Augen führt. Von wegen erhaben. Unser blauer Planet, nichts als ein winziges Staubkorn im All. Das Leben auf der Erde, wohl auch schon ein paar Millionen Jahre alt, der Mensch, erdgeschichtlich gesehen, erst sozusagen in letzter Sekunde aufgetaucht. Und ich, einer von mehr als 7 Milliarden Menschen, die sich auf dieser Erde drängeln. Schafft das ein Gefühl von Geborgenheit? Ein Gefühl, bedeutend zu sein? Was zählt ein einzelnes Leben? Was zähle ich? Ich glaube, das hängt damit zusammen, alles, was unüberschaubar wird, was wir nicht mehr überblicken, das verunsichert uns. Das wirft Fragen auf, unangenehme Fragen, und in der Regel verdrängen wir diese Fragen dann auch gerne und befassen uns nicht damit. Nehmen wir die aktuelle Problematik, das Flüchtlingsproblem. Von den 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde sind 60 Millionen aktuell auf der Flucht. 60 Millionen. Bedroht, verfolgt, vertrieben. 60 Millionen, eine schier unvorstellbare Zahl. Und deshalb gehen wir ja sprachlich auch mit dieser Thematik so um, dass wir von Flüchtlingswellen sprechen. Von einem Flüchtlingsansturm. Von einer Flüchtlingslawine. Oder von Flüchtlingsströmen. Dass auch ein Strom aus einzelnen Wassertropfen oder Wassermolekülen besteht, daran denken wir kaum. Dass ein Flüchtlingsstrom aus vielen einzelnen Menschen mit ihrem jeweiligen Schicksal besteht, das dringt kaum in unser Bewusstsein. Wenn es das würde, dann könnten wir vermutlich nicht mehr einfach fröhlich weiterleben, so wie wir eben leben. Und manchmal passiert es ja tatsächlich, dass uns in der Regel durch die Medien ein einzelnes Schicksal vor Augen geführt wird, dass ein Mensch geradezu symbolhaft für die ganze Menge steht. Das Leid trägt plötzlich einen Namen. Und dieser Name, der geht dann via Medien um die Welt. Kann sogar mit einem Löwen passieren, wie der Abschuss von Cecil im letzten Monat zeigt. Ja? Aber auch dieser Löwe ist nur einer von 600, die Jahr für Jahr abgeschossen werden. Vielleicht kommen wir sogar mal in die Situation, einen Flüchtling persönlich kennenzulernen. Ich vermute, eines der ersten Dinge, die wir in Erfahrung bringen würden, wäre der Name. Wie heißt du? Erst dann die Herkunft. Woher kommst du? Der Name hebt aus der anonymen Masse heraus. Der Name macht deutlich, hier geht es um einen ganz konkreten Menschen mit seinem oder ihrem individuellen Schicksal. Ich trage einen Namen. Der macht mich im Prinzip natürlich nur unverwechselbar. Er macht mich aber auch erreichbar, ansprechbar. Ich stelle mich manchmal ja auch so vor, hallo, ich bin der Peter. Und unsere jüngste Enkeltochter, die ist jetzt so ein Viertel Jahre alt, die kann im Augenblick überhaupt nicht genug davon kriegen, mit dem Finger auf sich zu zeigen, zu sagen, Ella. Das war so süß jetzt im Urlaub, wie sie mit anderen Leuten Kontakt geknüpft hat. Hingegangen, Ella. Ja. Sie hat kapiert, das bin ich, ja, und ich kann mich auf diese Weise vorstellen, ich kann mit anderen Kontakt aufnehmen. Nehmen Sie für einen Augenblick in den vorderen Orient mit. Da sehen wir einen Mann, der in den nächtlichen Sternenhimmel schaut. Der ist im Orient bekanntlich noch viel prächtiger als in unserem Breiten. Was mag Abraham, um ihn handelt sich bei diesem Mann, was mag Abraham gedacht haben, was mag er empfunden haben angesichts der auch für ihn durchaus schon zu erahnenden schieren Endlosigkeit des Raumes. Er war unterwegs, auch eine Art Flüchtling. Unterwegs wie viele Millionen Menschen heute, unterwegs in eine unbekannte Zukunft. Hat der Sternenhimmel erhabene Gedanken bei ihm ausgelöst? Ein Gefühl der Geborgenheit? Oder hat er eher das Gefühl verstärkt, klein zu sein, völlig bedeutungslos zu sein, heimatlos, verloren in Raum und Zeit? Wie auch immer, der entscheidende Punkt in dieser Episode im ersten Mosebuch ist, dass Abraham angeredet wird, mit Namen. Fürchte dich nicht, Abraham, genau genommen zu dem Zeitpunkt noch Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schutz. Und weiter, sieh hinauf zu den Sternen am Himmel. Kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Der Blick in die Unendlichkeit des Raumes sollte Abraham nicht vor Augen führen, wie klein und bedeutungslos er war. sondern ganz im Gegenteil, Vater vieler Völker sollte er werden. Unzählbar würden seine Nachkommen sein. Und von einem dieser Nachkommen, von Mose, berichtet die Bibel explizit, dass er mit Namen genannt wurde von Gott. Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Sehr schön finde ich die Übersetzung in der Gute Nachricht Bibel. Da heißt es nicht, ich kenne deinen Namen, sondern du bist mein Vertrauter. Einen Namen zu kennen schafft Nähe. Einen Namen zu nennen schafft Beziehung. Gott sucht die Nähe der Menschen und er knüpft Beziehung. Er nimmt die Furcht vor dem Verlorensein in Raum und Zeit. Er schenkt Heimat. Er gibt Bedeutung. All das steckt, denke ich, mit drin in diesem Ich kenne dich mit Namen. Du bist mein Vertrauter, meine Vertraute. Und auch das Volk, das gemäß der Verheißung an Abraham unzählbar wie die Sterne werden sollte, durfte es hören aus dem Munde des Propheten, bei Jesaja. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und ich denke, aus dieser Erfahrung des von Gott angeredet Seins sind dann Texte wie der Psalm 147 entstanden, in dem die unermessliche Größe Gottes und seiner Schöpfung sichtbar, zum Beispiel an diesem Sternenhimmel, und auf der anderen Seite seine Nähe zu uns und seine Fürsorge für seine Menschen Hand in Hand gehen, unmittelbar nebeneinander stehen in diesen zwei Versen. Er heilt gebrochene Herzen und verbindet Wunden. Das steht sogar an erster Stelle, bevor der Blick dann kommt. Er zählt die Sterne und nennt jeden Einzelnen mit Namen. Unser Herr ist groß und seine Macht ist gewaltig. Seine Erkenntnis übersteigt alles, was wir begreifen können. Weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem hohen Himmelszelt? Gott hat sie gezählt. Weißt du, wie viele Mücklein spielen in der heißen Sommersglut? Wir würden wahrscheinlich sagen, zu viele. Ich bin ja so ziemlich gestochen worden im Urlaub von diesen Mücklein. Aber Gott rief sie mit Namen. Unvorstellbar. Weißt du, wie viele Kinder frühe stehen aus ihrem Bettlein auf, dass sie ohne Sorge und Mühe fröhlich sind im Tageslauf? Gott hat an ihnen seine Freude. Was ist das für ein Gott, der Mücklein und Fische zählt und mit Namen ruft, der den Kindern zusieht und sich an ihnen freut? Das ist nicht der ferne Schöpfergott, der erhabene Weltenlenker, der sich hinter dem Sternenzelt verbirgt. Das ist der Gott, der teilnimmt an unserem Geschick, der uns, jeden Einzelnen, jede Einzelne von uns mit Namen nennt. Der Gott, der uns in Jesus Christus so nahe gekommen ist, dass wir ihn ein wenig erfassen können, vor allem seine Liebe ermessen können. Es kann sein, dass es uns schwer fällt, das zu glauben. Dass wir das kindliche Vertrauen, dass Gott uns kennt, dass er uns lieb hat, dass er über uns wacht. Das, was für uns als Kinder vielleicht so selbstverständlich war, wo wir über diesen Gedanken eingeschlafen sind, dass uns das im Zuge des Erwachsenwerdens verloren geht. Und für diese Situation hat Wolfgang Vorländer dieses Buch geschrieben, das ich im Urlaub gelesen habe. Ein Kapitel trägt die Überschrift Verloren in der Unendlichkeit und das Geschenk des Namens. Als Abraham im Angesicht des Sternenhimmels seinen Namen hörte, als er sich von Gott seine Bedeutung zusprechen ließ, Vater eines großen Volkes sollte er werden, da heißt es, Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Unzählige Menschen sind heute ja von Gott mit Namen gerufen worden. Von einigen berichtet die Bibel, zum Beispiel Zachäus, von dem wir in der Schriftlesung gehört haben. Große Menschenmenge, was tut Jesus? Er bleibt stehen. Zachäus, steig ein herab, ich möchte in deinem Haus zu Gast sein. Haben Sie schon Ihren Namen gehört aus Gottes Mund? Haben Sie sich von ihm schon angesprochen gefühlt? Vielleicht im Rahmen einer Predigt oder durch das Zeugnis eines Menschen? Vielleicht auch durch ein einschneidendes Erlebnis? Wenn Sie sich unsicher sind, dann möchte ich Sie kurz daran erinnern, was bei Ihrer Taufe geschehen ist. Da hat Gott Sie nämlich erstmals angesprochen, auch wenn es Ihnen natürlich damals nicht bewusst war, aber wir machen das ja auch als Eltern so, dass wir Neugeborene mit ihrem Namen ansprechen, längst bevor sie das richtig erfassen können und dann irgendwann selbst sagen können, Ella. Was geschieht beim Taufakt? Da wird der Vater oder der Taufpate je nach Praxis gefragt, wie soll das Kind heißen? Der Name. Dann wird der Name des Kindes ausgesprochen. Leonie oder Lukas, ich taufe dich. Interessanterweise dann auch den Namen des Vaters und des Sohnes und so weiter. Kann man auch einmal so aussehen. Und wie soll das Kind heißen, fragt der Pfarrer. Kevin, Lukas, Marcel, Gilbert, Sebastian, Alexander, antwortet der Vater. Daraufhin flüstert der Pfarrer dem Küster zu, mehr Wasser bitte. Und das Wesentliche ist natürlich weder das Wasser, noch der Pfarrer, der die Taufe vollzieht, noch der Pate oder der Vater, der den Namen des Kindes nennt. Gott selbst, das ist das Entscheidende, Gott selbst ruft das Kind bei seinem Namen und meinetwegen auch bei all den Namen, die dann heute so üblich sein mögen. Als Getaufte sind wir von Gott Angeredete, persönlich Angesprochene. Und es ist an uns zu antworten. Ich komme doch nicht umhin, angesichts des vielleicht größten Problems unserer Tage, dem Flüchtlingselend, diesem schönen Lied von den Sternlein und Mücklein und Fischlein noch eine Strophe hinzuzufügen. Sie könnte etwa so lauten. Weißt du, wie viele Asylanten irren heimatlos umher? Steigen hoffnungsvoll in Boote, kommen um im Mittelmeer. Und Gott? Hat er diese Menschen auch alle gezählt? Mit Namen gerufen? Merken Sie, da sind Sie ganz schnell wieder, diese Fragen, diese offenen Fragen, mit denen wir kaum umgehen können. Ich habe auch keine Antworten. Kann mich höchstens ein bisschen herantasten. Und ich will das versuchen, indem ich mit Ihnen einen kurzen Blick auf das Leben von Wilhelm Hey werfe. Der Name sagt Ihnen vielleicht nichts, außer Sie haben in Ihrem Liederbuch jetzt ganz genau hingeschaut. Das ist nämlich der Dichter von Weißt du, wie viele Sternlein stehen. Er hat von 1789 bis 1854 gelebt. Er war Pfarrer, Superintendent, Bezirksschulinspektor in der Nähe von Erfurt. Und dort, ich zitiere jetzt aus Wikipedia, dort widersetzte er sich dem theologischen Rationalismus, wirkte für ein lebendiges Christentum und engagierte sich für sozial-karitative Maßnahmen, unter anderem eine Hilfskasse für Handwerker, eine von ihm selbst betreute Fortbildungsschule für Handwerkerlehrlinge und ein Kinderheim, das arbeitenden Müttern die Sorge um ihre Kleinen abnahm. Kleiner Einschub von mir an dieser Stelle. Weißt du, wie viele Kindlein früher stehen aus ihrem Bettlein auf, dass sie ohne Sorge und Mühe fröhlich sind im Tageslauf? Das konnten diese Kinder, weil Wilhelm Hey ihnen und ihren Müttern einen entsprechenden Rahmen geschaffen hat. Die Liebe Gottes fließt durch menschliche Kanäle. Wie etwa durch diesen Wilhelm Hey. Ihn, wie der Wikipedia, ihn ehrte die Theologische Fakultät der Universität Heidelberg 1847 mit der Ehrendoktorwürde als um einen ganz Deutschlands Jugend hochverdienten Mann. Bis zu seinem Tod blieb Hey seiner Überzeugung und seinem Engagement für eine menschenzugewandte Theologie treu. Ich muss ja fast fragen, kann Theologie irgendwie anders sein als menschenzugewandt? Bei einem menschenzugewandten Gott? Da wird doch nur eine menschenzugewandte Theologie diesem Gott gerecht und lässt vielleicht sogar die Zweifel an Gott verstummen. In einer der jüngsten Ausgaben der Furche von diesem August wird eine Dominikanerschwester interviewt, die im Sommer 2014 mit 60.000 Christen, wieder so eine schier unvorstellbare Zahl, vor dem IS-Terror in die kurdische Stadt Erbil geflüchtet ist und mit ihren Mitschwestern dort im Flüchtlingscamp versucht, die humanitären Nöte zu lindern. Und auch die Frage, ob die Menschen in so einer Situation nicht an Gott zweifeln und verzweifeln würden, antwortet sie: Natürlich haben wir uns alle gefragt, warum genau wir? Wo ist Gott? Und warum lässt er das zu? Doch ich kann sagen, Gott ist da. Die vertriebenen Menschen sagen, wir hätten das alles ohne Gott nicht überlebt. Ich sehe Gott in der erhaltenen internationalen Hilfe oder in den Freiwilligen, die für die Flüchtlinge arbeiten. Ich sehe Gott, wenn zwei Familien miteinander teilen, obwohl beide zu wenig zum Leben haben. Ich sehe Gott in den Pädagoginnen im Kindergarten, die ihre Arbeit ohne Gehalt tun. Ich sehe Gott in jeder unserer Schwestern, die den ganzen Tag in den Camps arbeiten. Gott war mit uns seit der ersten Minute, als wir unsere Heimat verließen. Die Liebe Gottes fließt durch menschliche Kanäle. Ein letzter Gedanke. In der Flüchtlingsdebatte ist immer wieder von Auffanglagern die Rede, von Verteilerzentren. Und mir ist da so in den Sinn gekommen, dass die Kirche des menschenzugewandten Gottes, zu der ja nun auch die Gnadenkirche gehört, denke ich, die Kirche des menschenzugewandten Gottes, dass diese Kirche so etwas wie ein Auffanglager sein müsste für heimatlose Menschen. Vor allem aber ein Verteilerzentrum. Ein Verteilerzentrum der Liebe Gottes. Damit durch uns, durch jeden und jede Einzelne, wenn wir wieder hinausgehen aus diesem Raum, uns wieder verteilen auf diese Stadt oder ins Umland. Dass durch uns Menschen mit Namen angesprochen werden, Nähe erfahren, Beziehung herstellen, Bedeutung zugesprochen bekommen und es hören und erleben. Kennt auch dich und hat dich lieb. Amen.